Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
Hallo und willkommen beim Niner Empire Outside Zone Talk. Mein Name ist Michael, ich bin wie immer euer Host und meine Gäste heute sind Moritz.
Guten Tag.
Und Jan.
Hallo zusammen.
Ich würde von euch beiden gerne mal wissen, was würdet ihr sagen? Soll man sein Haus für einen Spieler verkaufen oder nicht?
Also, lange Diskussion. Wenn es der richtige Spieler ist, vor allen Dingen als Quarterback, dann ja. Wenn es nicht sein muss, dann nein.
Ist Deshaun Watson der Richtige?
Also ich würde, es ist immer so ein Ding, also ne, wenn du jetzt allgemein sagst, also allgemeiner würde ich natürlich nein sagen. Es ist wichtiger, dass du ein Team zusammenhältst. Aber gerade auf der QB-Position ist es halt wichtig, dass du einen Superstar-QB hast. Und wenn du jetzt mal die Super Bowl-Teams der letzten Jahre anguckst, die letzten 10, die er gewonnen hat, da war da bis auf Nick Foles zum Beispiel kein einziger QB dabei, der kein Superstar war. Und es gibt ja halt dann schon irgendwie mal so eine Tendenz, wo es hingeht, ne? Und du musst halt auch bedenken, ne, Haus und Hof, okay, wenn wir jetzt sagen würden, irgendwie 3 First-Round-Picks oder so, ist es meiner Meinung nach nicht Haus und Hof. Und so ein QB wie Deshaun Watson, an den kommst du sonst nicht ran. Wenn du kannst natürlich, ja, hochtraden und für jemanden draften, aber dann hast du immer ein Risiko dabei. Und so ein Deshaun Watson gibt dir dann so irgendwie so eine 90%ige Sicherheit und dass er halt auch ein Top 5 QB ist dann, ne? Also, kommt immer drauf an, aber jetzt im Deshaun Watson würde ich schon ziemlich viel hinlegen.
Ja, absolut. Also für ihn würde ich auch fast alles versuchen, ihn zu uns zu holen. Aber das, was ich gestern Abend noch gelesen habe, war 3 First-Round-Picks plus Nick Bosa. Und da hätte ich schon erhebliche Bauchschmerzen mit. Bosa war bekanntlich, hat er nur ein volles Jahr jetzt bei uns gespielt, ist ja in Woche 2 ja ausgefallen. Und den würde ich gerne einfach nochmal sehen. Klar ist die Quarterback-Position die wichtigste im Football. Und wenn du da wirklich eine Wand hast, dann ist vieles möglich. Und aber mit 3 First-Rounder und Nick Bosa hätte ich, wie gesagt, wirklich schon dolle Bauchschmerzen.
Ja, definitiv. Also 3 First-Rounder und Nick Bosa, das sage ich dann aber auch eher nein. Das wäre dann so ein bisschen zu viel. Wenn du sagst, Nick Bosa und irgendwie ein First-Round-Pick und vielleicht noch Jimmy Garoppolo dazu, dann würde ich wirklich bei mir hinkommen und sagen, na, ich bin am Überlegen, Nick Bosa gut, also wahrscheinlich einer der besten Edge-Rusher der NFL, aber auf so einem QB ist dann halt vom Value her doch deutlich höher und er würde uns halt die nächsten 10 bis 15 Jahre Ruhe geben auf der Position. Aber bei Nick Bosa und 3 First-Round-Picks sage ich auch nein.
Also ich widerspreche euch da mal. Also nicht, ich sage jetzt nicht, Watson ist kein guter Quarterback, das ist, sondern ich widerspreche euch wegen Haus und Hof verkaufen, weil ich sehe das so, klar, dann hast du einen super Quarterback, aber dann fehlen dir auch die Picks, dass du diesen Quarterback mit Waffen ausstatten kannst. Und du hast deine Defense erheblich geschwächt, wenn du dir mal anguckst, was andere Defensive Ends, jetzt nehmen wir mal als Bosa als Beispiel, was andere Defensive Ends in den letzten Jahren geleistet haben und dagegen das eine Jahr, das Bosa durchgespielt hat, also Bosas Zahlen sind schon erheblich höher wie bei den meisten Defensive Ends und ich sag mal, klar, der Quarterback ist eine sehr wichtige Person, aber ich widerspreche auch dem, dass es immer alle sagen, das ist die wichtigste Person, weil du weißt es selber, Moritz, du spielst selber. Es ist sind 11 Mann auf jeder Seite und jeder Spieler ist wichtig auf dem Feld. Ohne O-Line kriegt der Quarterback auch nur auf die Fresse, egal wie gut er ist. Und deswegen, du musst halt auch was haben, um diesen Quarterback halt zu supporten. Und wenn du dein Haus verkaufst, damit du diesen Quarterback hast, das haben einige Teams gemacht und die hatten dann keinen Support mehr für ihren Quarterback.
Ja, das ist aber auch noch eine andere Sache. Und zwar, ich sag's immer noch wieder, First-Round-Picks sind nicht alles. Wenn wir für Deshaun Watson traden, dann sind unsere First-Round-Picks wahrscheinlich mindestens immer, wenn überhaupt, höchstens eine Nummer 20 oder eher noch weiter hinten, weil wir gut spielen. Und ja, ich meine, es gibt genügend Teams, die auch gezeigt haben, dass man sowas machen soll, dass man auch ein bisschen aggressiver traden soll, auch eine Free Agency sich verhalten sollte, dass es gut ist. Und ich persönlich finde auch, da hier in Deutschland kannst du nicht sagen, dass QB unbedingt die wichtigste Position ist, aber in der NFL auf jeden Fall. Es ist eine Quarterback-Liga mittlerweile. Diese ganzen alten Sätze, die man immer hört mit Offense wins Games, Defense wins Championships, also der Offense gewinnt Spiele, die Defense gewinnt Meisterschaften. Ja, das bewahrheitet sich dann doch irgendwie im Endeffekt nicht mehr, weil eine Highscoring Offense zu stoppen ist quasi unmöglich, außer du hältst dagegen ordentlich. Siehe Chiefs. Die einzigen, die geshoppt haben, Entschuldigung, waren die Raiders. Die waren aber auch ganz glücklich, also waren halt nur wegen Glück, sagen wir es mal so. Und es ist ein endloses Thema, wir können da ewig lang drum philosophieren. Es gibt da jetzt auch nicht die eine richtige Meinung wahrscheinlich im Endeffekt, sondern es müssen halt Entscheidungen getroffen werden und dann, wenn du einen Trade machen würdest, könntest du in ein paar Jahren sagen, gut, ja, das war jetzt für die Seite oder für die Seite eher gut. Aber im Endeffekt würde ich das, ich glaube, in 100 von 110 Jahren machen, dass ich Nick Bosa trade und nur maximal einen First-Round-Pick und vielleicht halt noch einen kleinen Spieler, also einen mittelmäßigen Spieler, wenn ich dafür halt einen Superstar-QB bekomme, der uns auf 10 bis 15 Jahre Ruhe verschafft und halt unsere Offense auf ein komplett anderes Level hebt. Weil wir haben jetzt, was wir auch nicht bedenken, also noch nicht bedacht haben, sagen wir es mal so, diese Saison gesehen, dass unsere Defense, trotzdem, dass wir keinen Nick Bosa hatten, keinen Dee Ford, Eric Armstead, der quasi alleine da war und dann halt auch dementsprechend zurückgeblieben ist in seiner Erwartung, von seiner Erwartung, nehmen wir es mal so, trotzdem in Top 5 war. Und natürlich ist auch Robert Saleh zu verdanken, aber ja, es geht dann halt doch irgendwie, ne? Man muss auch, wenn man einen Sean Watson hat, nicht unbedingt eine Top 5, Top 2 Offense haben, aber wenn man so, wenn man es schafft, dass man Deshaun Watson hat und immer noch eine Top 10 Offense, Top 10 Defense, Entschuldigung, dann wäre das mir persönlich viel lieber und ich glaube, so würden wir auch deutlich mehr Spiele gewinnen.
Ja, ich denke, wie du schon richtig sagst, da können wir jetzt noch stundenlang weiter philosophieren, was richtig oder was halt keine gute Entscheidung wäre. Ich muss aber ehrlich sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass unser Front Office für Watson trainen wird, beziehungsweise da so viel in die Hand nehmen wird. So langsam bin ich so auf den Zug aufgesprungen und denke, dass Jimmy Garoppolo unser Starting QB sein wird nächste Saison. Und dass das alles nur ja, heiße Luft war, weil so richtig sickert ja kaum was durch, was wir jetzt genau vorhaben, ob wir noch an ihn glauben. Also Jimmy hat, wie man ja öfter jetzt hört, ein super Standing in der Mannschaft, was auch sehr wichtig ist. Kittel zum Beispiel hatte gestern noch gesagt, ich glaube, das war bei Good Morning Football, dass er Jimmy da schon zutraut, den Super Bowl zu gewinnen. Ja, andererseits, was soll er auch anderes sagen?
Das ist halt dieses ewige leidige Thema. Und ich finde es auch cool von George Kittle, dass er nicht sein Teammate unter den Bus wirft, oder vor den Bus wirft, vor den Kopf stößt, wie auch immer man es nennen will. Aber im Endeffekt, Jimmy Garoppolo gibt dir halt irgendwie diese Konstante, er ist ein mittelmäßiger, also ein durchschnittlicher QB, der auch vom Salary Cap, also beziehungsweise vom Cap Hit generell als ich, nicht so hoch mittlerweile mehr ist. Er war ja damals zwar der höchstbezahlte Spieler, aber jetzt ist er, glaube ich, nicht mehr in den Top 10 der QBs. Also das passt dann irgendwo schon. Aber ja, wie wir es ja eben schon gesagt haben, kann man mit einem mittelmäßigen QB, der dann halt auch so ein bisschen hochgeschemt wird von Kyle Shanahan, wirklich im Endeffekt einen Super Bowl gewinnen. Ich meine, wir haben es durch die Defense, wir haben es geschafft, Patrick Mahomes zu halten bis Mitte ins vierte Quarter rein im letztjährigen Super Bowl. Aber wir haben es halt dann im Endeffekt doch nicht geschafft, weil halt eben dieses eine oder zwei Big Plays von Garoppolo dann doch gefehlt haben. Und er ist auch sehr verletzungsanfällig. Er hat eine Saison jetzt komplett gespielt. In zwei anderen war er größtenteils verletzt, also er hat mehr Spiele verpasst als gespielt für uns. Und das ist dann halt auch irgendwann die Frage. Wir haben einen Franchise-QB, da müssen wir uns auch darauf verlassen, dass er fertig, dass er halt eben spielen kann. Wir sehen es zum Beispiel bei den Seahawks, die haben Russell Wilson, der hat in den letzten Jahren, seitdem er startet, nie ein Spiel verpasst. Ich glaube, er hat sogar fast alle beendet, bis halt auf ein paar. Aber ja, das ist halt das Ding. Und es kommt drauf an, was wir wollen, sondern halt, was Kyle Shanahan will. Und ich glaube persönlich auch, dass wir halt noch vergessen, diesen Punkt, dass alles, was Kyle Shanahan macht, auch auf ihn zurückfällt. Quasi jetzt, oder beziehungsweise was Jimmy Garoppolo macht, auf ihn zurückfällt. Wir haben zwar auch, also ich sag's definitiv, das hat ja Ronny, der ist ja heute auch dabei, zumindest als Zuhörer, auch schon oft genug gesagt, wenn Jimmy Garoppolo unser QB ist, dann hat er auch meinen vollen Support und ich werde ihn auch nicht wegen einem schlechten Wurf oder einem Pick, den er mal wirft, vor den Bus werfen oder vor den Kopf stoßen, wie auch immer. Aber ich glaube halt einfach, dass uns ein Upgrade, also wirklich ein Top-Level QB, uns einfach viel, viel weiterbringen würde und auch, wenn wir dafür halt an anderen Sachen ein bisschen einsparen müssen.
Ja, es steht ja jetzt auch als Alternative das Gerücht mit Captain Kirk im Raum.
Das wurde vorhin von Adam Schefter denied, das stimmt nicht.
Wurde denied, habe ich heute nicht mit.
Genau, ich glaube, es war entweder Adam Schefter oder Ian Rappaport, die das, also sagen wir mal, quasi rausgenommen haben. Das Gerücht gab es nie, das war nur ein Fake-Gerücht.
Ah, okay. Naja, aber dann sprechen wir doch mal kurz über Bosa, beziehungsweise nicht über Bosa direkt, sondern über die andere ewige Frage, Defensive Backfield oder Pass Rush. Was ist wichtiger für eine Defense? Oder macht es die gute Mischung? Also meiner Meinung nach ist es die gute Mischung aus beiden, wobei, wenn eine Seite überwiegt, ist das nicht Schaden fürs Team.
Ja, absolut. Bei der ganzen Diskussion dürfen wir nicht vergessen, dass wir die Ford noch haben und so richtig weiß ja keiner, ob er jetzt nächstes Jahr spielen kann, beziehungsweise nächste Saison spielen kann. Ich denke mal, das wird auch davon abhängig sein, was wir jetzt im Draft angehen. Und ich halte es nicht unbedingt für ausgeschlossen, dass wir in der ersten Runde wieder einen D-Liner nehmen und dass wir ja Ford wohl nicht mehr sehen bei uns, beziehungsweise ob er überhaupt nochmal Football spielen kann. Mit Haider müssen wir auch gucken, ob wir den vielleicht nochmal halten können. Ich denke mal, das sind alles so Fragen, die man erst so in der Free-Against-Phase dann abschließend beantworten kann, nehme ich mal stark an. Sonst sehe ich eigentlich, müssen wir auf der Cornerback-Position unbedingt was machen. Und mit unbedingt was machen meine ich, dass wir das in den ersten Runden auch angehen, weil aktuell haben wir kaum NFL-Erfahrung auf dem Roster mit Tim Harris, der letztes Jahr, glaube ich, war das, in der 7. Runde gedraftet wurde. Der hat auch noch kein NFL-Spiel gemacht. Sonst Farrell hat auch noch nicht unterschrieben. Ja, Mosley, den können wir vielleicht auch noch halten, aber ja, so richtig Playoff-Kaliber läuft da aktuell nicht rum.
Jo. Es ist halt immer dieses Ding, was wir jetzt im Draft machen würden. Wir werden ja auch nochmal eine Sonderfolge dazu machen. Oder eine Folge dazu, nicht eine Sonderfolge. Entschuldigung. Unsere Priorität ist jetzt erstmal, dass wir irgendwie Cornerbacks resignen können. Ja, und Richard Sherman, denke ich mal, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir resignen werden. Allein, weil er einfach schon oft verletzt war. Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Er ist ziemlich teuer und wir haben den Capspace nicht. Wir brauchen wir woanders. Also halte ich für unwahrscheinlich, was ich für vielleicht wahrscheinlich halte, dass wir Jason Verrett in einem 2- oder 3-Jahres-Vertrag mit so 6, 7, 8 Millionen Average Salary, also Millionen pro Jahr ungefähr haben werden. Könnte ich mir vorstellen. Und ja, was ich mir wirklich wünschen würde, wäre jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht für den QB traden und Jimmy Garoppolo behalten, dass wir in der ersten Runde vielleicht auf Nummer 12 einen Patrick Surtain oder auch den ehemaligen Teammate von Javon Kinlaw, ich glaube Price mit Nachnamen heißt ein Cornerback, draften würden, dass wir da einfach mit Jason Redd so ein gutes Duo haben und den auch langsam einspielen können in einen anderen Cornerback. Mosley wünsche ich mir auch zurück, K-Ron Williams wäre schön. Khalil Witherspoon hat auch seine Tendenzen gezeigt, letztes Jahr, letztes Saison, beziehungsweise dieses Saison, je nachdem, wenn ich den Standpunkt mal schaut. Er hat auch 3 gute Spiele gehabt, wirklich. Könnte auch nochmal so einen One-Year-Proof-Deal bekommen, finde ich. Würde mir zumindest persönlich gefallen. Und dann sieht es, finde ich, zumindest auch im Backfield ganz gut aus. So, Jaquiski Tartt, also unser Strong-Safety, ist das ein bisschen so diese Frage. Wir haben auch ohne ihn gut gespielt, diese Mischung gerade mit Jimmy Ward und Terrarius Mort, die dann auch beide so quasi immer wieder so die Strong-Safety-Position, also den Box-Safety übernommen haben, aber auch immer wieder getauscht haben und die Defense dadurch noch viel variabler geworden ist und die Offensive mehr verwirrt hat. Finde ich persönlich fast sogar besser und wir würden einiges an Geld sparen mit Jaquiski Tartt, der ja auch ziemlich viele Verletzungsprobleme hat und fast sehr, sehr viele Spiele verpasst hat, was dann auch immer so ein gewisses Fragezeichen ist, wenn man mit ihm planen würde. Und ja, aber jetzt um mal auf Mannys Frage zu kommen, mit was wichtiger ist, Pass-Rush oder Coverage, das ist schwierig. Es gibt diese alten Weisheiten, dass das Pass-Rush, also Offense, also D-Line generell, aber auch O-Line in der Offense, die wichtigste Position auf dem Feld ist. Ja, es gibt aber auch Analysen, die das Gegenteil behaupten, dass halt gerade Coverage wichtiger ist als ein Pass-Rush zum Beispiel. Und ich will mir jetzt da kein Urteil erlauben oder so, weil im Endeffekt können wir zum Beispiel sagen, dass das eine 48% wichtig ist und das andere 52%. Also da ist nicht viel Unterschied da wirklich. Das ist halt die gesunde Mischung aus beiden macht's. Am besten wäre es natürlich, wenn man beides hat. Was wir persönlich auch könnten haben nächstes Jahr, wenn die Ford spielt, Nick Bosa und wir noch ein paar Leute in unserer Defense halten können, also in unserem Backfield. Aber jetzt wirklich festlegen würde ich mich da nicht. Vor allen Dingen, weil es auch immer so ein bisschen aufs Scheme drauf ankommt.
Ja, absolut. Wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Offseason, denke ich. Und wobei sich der Cap-Hit oder Cap-Space da nochmal beläuft, ist ja auch noch nicht so hundertprozentig raus. Man spricht ja immer so von 175 Millionen. Und es wäre ja auch noch schön, wenn wir Trent Williams auch nochmal halten können. Ist auch eine sehr wichtige Position als Left Tackle. War ja einer, wenn nicht sogar der beste Left Tackle der letzten Saison. Und der macht bestimmt auch gern die Hände auf, wenn es um Cash geht.
Definitiv. Trent Williams hat für mich persönlich jetzt die oberste Priorität, weil sonst stehen wir blöd da, weil dieses Jahr, also wir könnten, glaube ich, Slater heißt, der picken ja Nummer 12, der wäre bestimmt noch da. Aber wenn wir gerade die Möglichkeit haben, für den wir auch letztes Jahr einen Third-Round-Pick und einen Fifth-Round-Pick getradet haben, unsere Franchise-Left-Tackle zu halten, für die nächsten 2-3 Jahre, also unserem Super Bowl-Window, würde ich es auf jeden Fall wahrnehmen. Klar, ich glaube jetzt auch, es wird ziemlich teuer, wird mindestens mal 17, 18 Millionen, eher Richtung 20 Millionen kosten pro Jahr, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber es wäre halt auch definitiv wert, weil er ist letztes Jahr nach einem Off-Jahr, also nach einer Saison, die er ausgesetzt hat, zurückgekommen, aber prompt wieder der, glaube ich, beste oder zweitbeste linke Tackle der NFL. Und linker Tackle ist halt generell, also O-Line generell, eine sehr, sehr wichtige Position, die man halten muss. Und gerade auf Tackle ist es wirklich sehr, sehr schwierig, jemanden zu finden. Wenn wir uns mal unseren rechten Tackle Mike McClinchy anschauen, der zwar ein sehr guter Run-Blocker ist, dafür aber noch im Pass-Blocking seine Schwierigkeiten hat, sieht man, wo die Reise hingeht. Ne? Selbst wenn wir jetzt einen First-Round-Tackle picken würden, wäre es keine Garantie, dass er auch gut wäre.
Ja, ich hoffe, du hast die Off-Season genutzt und hast McClinchy mal gezeigt, wie man das Gewicht auch hält und nicht auf mal dünner wird als Tackle. Ich meine, er war ja nicht viel mehr als Juice, den wir meiner Meinung nach auch unbedingt halten müssen. Weil ich finde, gerade die letzten Jahre haben gezeigt, wenn Juice ausgefallen ist, daran hat die Offense immer am meisten gelitten. Sogar einen Ausfall von Kittle konnte man besser kompensieren als den von Juice. Also ist zumindest meine Meinung.
Ja, geh ich voll mit. Juice ist extrem wichtig und ihm liegen die 49ers ja mittlerweile auch sehr am Herzen. Ich weiß nicht, wer von euch das Video kurz nach Saisonende gesehen hat, wo er dann von den Reportern darauf angesprochen wird, ob das vielleicht sein letztes Spiel war. Es war schon emotional und man hofft einfach, dass man ihn auch noch irgendwie halten kann. Er ist unglaublich wichtig für das ganze Shame von Kyle und ja, ihm muss aber, denke ich mal, auch klar sein, dass er das Money, was er jetzt verdient hat oder die letzten Jahre verdient hat, das wird er so nicht nochmal bekommen. Er muss also quasi für weniger spielen und ich hoffe einfach, dass ihm die 49ers mittlerweile so am Herzen liegen, dass er das auch machen wird. Bisschen Cinderella-Story, aber...
Da würde ich definitiv mit dem mitgehen, Jan. Das ist halt die Sache. Ich glaube auch, dass Kyle Juszczyk ziemlich wichtig ist für uns, weil er einfach enorm als Fullback bzw. als offensive Waffe besser ist. besser ist als jetzt zum Beispiel dann Ross Trelly, der ja die Backup-Fullback-Position, also die Backup-Fullback-Position inne hat oder hatte, je nachdem, wie man es nennt. Aber er muss sich halt auch von seinem Vertrag ab. 5 Millionen im Jahr, das können wir uns zurzeit absolut nicht leisten. Wir haben jetzt gerade noch 11 Millionen, davon müssen wir noch Trent Williams resignen, also wir müssen eigentlich noch ein bisschen Capspace freimachen sogar. Das ist schwierig. Also wenn wir es schaffen, ihn zu halten für so 2-3 Millionen pro Jahr, vielleicht noch ein bisschen mehr oder man regelt was mit Incentives, also mit Auslagen, beziehungsweise halt mit Garantien oder halt beziehungsweise Boni, dann gerne. Aber wenn er halt wirklich noch mal Geld verdienen will, was ihm ja auch nicht so verübeln wäre, jeder sollte so viel Geld mitnehmen, wie man kann und als Fullback verdient man jetzt nicht so viel, könnte ich es ihm auch echt ehrlich gesagt nicht übel nehmen. Allerdings, was uns vielleicht jetzt auch bei Trent Williams so ein bisschen in die Karten spielt, ist halt, dass generell durch diese Cap-Unsicherheit, dass der Cap halt mindestens 175 Millionen betragen wird. Also knapp wahrscheinlich 20, 25 Millionen weniger als die Saison davor. Einfach generell die Teams nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Und dadurch halt auch vielleicht so ein bisschen diese Verträge, beziehungsweise die Verträge von Spielern halt gedimmt werden.
Ja, absolut. Das wäre eine Möglichkeit. Oder man muss sich halt von Spielern trennen, wo das Dead Money halt nicht so hoch wird. Und da fällt mir leider ein Spieler direkt ins Auge und das ist Marcus Socha. Liegt jetzt, glaube ich, bei 1,6 Millionen und würde beim Cut halt quasi nichts mehr anfallen, kein Dead Money. Wir würden nichts in die nächste Saison mitnehmen, was mir natürlich, wenn man durch die deutsche Brille guckt, natürlich, würde ich sehr, sehr schade finden. Aber in diesen Situationen, geht's leider nicht anders für jemanden, der in Anführungszeichen nur Special Teams spielt und kaum Snap halt in der Defense hatte. Ist das, ich will nicht sagen, ist es entbehrlich, aber es geht schon so in der Richtung.
Definitiv, muss man leider sagen. Er ist ja nur unser Backup, Strongside Linebacker und halt Special Team Gunner und dafür ist halt 1,6 Millionen schon ziemlich hoch. Und er ist jetzt auch mit 30 oder 31 nicht mehr der Jüngste, also wir haben 10 Draftpicks im Draft. Könnte es sein, dass wir nächstes Jahr nicht mehr bei uns sehen werden. Was mich natürlich sehr traurig machen würde. Vielleicht kann man ja seinen Vertrag restrukturieren und so ihn halten.
Ja, also ich denke mal, was wir definitiv machen müssen, ist von den Top-Verdienern, also die Verträge ein bisschen restrukturieren, weil ich sehe jetzt gerade die Jahre, wo bei denen, die vor ein paar Jahren einen Vertrag bekommen haben, die großen Summen anfallen. Da müsste man vielleicht mal gucken. Ich glaube, das war irgendwie, wenn die dann sofort Geld bekommen, dann fließt das nicht gegen den Cap, ne, Moritz? Also. Aber wie heißt das noch? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Begriff. Es wird ja oft so gemacht, dass ein Teil der garantierten Summe dann in Signing-Bonus umgewandelt wird nochmal. Der zählt nicht gegen den Cap, ne?
Doch, der Signing-Bonus zählt auch gegen den Cap, der wird allerdings über die Vertragslaufzeit, zum Beispiel jetzt mal ein Beispiel, also über die Vertragslaufzeit aufgeteilt. Wenn wir jetzt mal sagen, dass ein Spieler 5-Jahres-Vertrag hat mit 60 Millionen und nochmal 20 Millionen Signing-Bonus, dann kämen eben auf diesen Annual, also auf den Cap-Hit nochmal ein Viertel, beziehungsweise ein Fünftel, wenn er 5-Jahres-Vertrag hat, des Signing-Bonus drauf, also 4 Millionen. Was man halt machen kann, man kann gewisse Garantien umwandeln, beziehungsweise in Signing-Bonus umwandeln und sich so ein bisschen den Cap quasi ja reduzieren. Es ist schwierig, ich kann es jetzt auch ad hoc nicht sagen, das kommt immer auf Vertrag zu Vertrag an. Die Möglichkeit besteht, die haben ja auch bei Default gezogen. Deswegen haben wir jetzt auch seinen Vertrag an der Backe zum Beispiel und wir können nicht raus. Also um es vielleicht nochmal ein bisschen genauer zu sagen. Man kann die Garantien im Vertrag umwandeln auf einen Signing-Bonus und auch andersrum und so ein bisschen den Cap-Hit lowern, aber dafür hat man halt das Risiko, wenn der Spieler sich verletzt oder so weiter, dass das Dead Money, also das Geld, was man bei einem Cut quasi, was der Spieler bei einem Cut kostet, extrem in die Höhe geht. Und das ist zum Beispiel bei einem Weston Richburg der Fall, aber auch bei dem Default. Ja, und das hat beißt halt jetzt mittlerweile so ein bisschen in den Hintern.
Ja, ich hab deswegen gefragt, weil du dich ein bisschen besser mit Verträgen auskennst. Aber ich gucke mir gerade mal hier die Liste der ganzen Free Agents an. Also ich sehe da einige schon mal allein, was da an Cap Space frei wird, wo wir definitiv sparen. Also ich sag mal, wenn wir CJ Beathard oder Mullins noch länger behalten, das würde ich zum Beispiel nicht verstehen. Und Mullins und Bessard kosten auch nicht viel weniger als Mark Socha, nur mal so in den Raum geworfen. Aber wie gesagt, das sind auch einige Spieler, nicht nur die Top-Spieler, die dieses Jahr, also zum Beispiel Ronny Blair wird Free Agent. Der war auch extrem wichtig für die Defense. Und ich denke auch mal, einige von den Spielern werden wahrscheinlich Saleh nach New Jersey zu den Jets folgen. Also denke ich mal, da wird dieses Jahr ein ziemlicher Umbruch bei uns stattfinden.
Ja, also es ist so eine Sache. Ronald Blair ist wirklich wichtig. Er ist quasi Starting Caliber in der Liga, hat bei uns aber immer nur in der Rotation gespielt und hat halt so immer frische Beine gehabt und hat trotzdem Plays gemacht. Hat sich leider in der Saison 2019 bei den Seahawks, ich glaube in Woche 12, das Kreuzband gerissen. Und da ist dadurch die komplette, auch 2020er Saison ausgefallen, weil er auch Rückschläge hatte oder bei der OP ist was schiefgegangen. Extrem wichtiger Spieler, aber gerade durch die Verletzung kann es sein, dass er uns relativ günstig erhalten bleibt. Das wäre natürlich ein großes Glück. Ja. Ich habe schon wieder vergessen, was du sonst so gesagt hattest. Ah, genau, Thema Backup QB war es noch, Entschuldigung. Du musst aber bedenken, dass halt ein Backup QB enorm wichtig ist und vor allem auch ein Backup QB, der Erfahrung im Scheme hat. Weil wenn sich Jimmy Garoppolo wieder verletzen sollte, wenn er unser Starting QB ist, was ja durchaus passieren kann, will ich da keinen QB drin haben, der vielleicht entweder ein Rookie ist oder auch ein Veteran, der das Playbook überhaupt nicht kennt, wirklich, weil er halt erst kurz drin ist und auch mit Covid nicht so viel trainieren kann. Da habe ich dann schon gerne einen QB, der auch wirklich 4 Jahre Erfahrung in dem Scheme hat, was wir beide haben. Und da nehme ich dann auch gerne mal die 2-3 Millionen Capital in Kauf. Nein, definitiv nicht. Es kommt einer von beiden. Einer von beiden und der andere geht.
Ja. Ich habe momentan keine Frage. Vielleicht hat einer von euch ja noch eine Frage.
Ja, wenn ihr euch entscheiden müsstet, wer wäre das denn? Mainz oder Beffert?
Schwierig.
Ja, ne? Finde ich nämlich auch.
Es ist beides.
Ja, sag du zu sonst?
Also ist beides irgendwie bescheiden.
Ja.
Ich denke auch, dass das zum Beispiel mit Josh Rosen eventuell noch ein Faktor spielen könnte als Backup für nächste Saison mit einem One-Year-Prove-It-Deal und halt einem wenigstens einen Vertrag, der ihm ein bisschen Trainingscamps zu uns hält, dass wir ihn dann da cutten können. Wenn ich mich jetzt zwischen den beiden entscheiden müsste, ich könnte es gar nicht sagen. Ich würde halt irgendeinen von den beiden nehmen, der günstiger wird. Dass man wenigstens noch so ein bisschen die Erfahrung aus dem Scheme im Team hat. Was auch erst recht wichtig ist, falls wir uns von Jimmy Garoppolo verabschieden sollten, weil ich will nicht in die Saison gehen mit 3 QBs, die noch keine Saison-Erfahrung haben bei uns.
Ja, das wäre, glaube ich, so das Horror-Szenario, weil Shanahan meinte ja, glaube ich, ganz mal Anfang mal, dass um sein System zu kapieren, so dass man so um die 3 Jahre braucht. Und wenn wir jetzt, dann wären wir schon wieder bei der nächsten Sache, wenn wir jetzt zum Beispiel in der ersten Runde doch einen Quarterback holen, ob es jetzt an 12 sogar Trey Lance ist, der wird wahrscheinlich nicht sofort funktionieren, oder seht ihr das anders?
Ja, das ist generell so dieses Ding. Rookie-QBs haben normalerweise, sind auch normalerweise erst ab dem dritten Jahr wirklich erfolgreich. Man hat zum Beispiel mit Carson Wentz gesehen. Naja, der hat jetzt aktuell wieder Probleme. Oder auch bei anderen QBs, die dann halt ab dem dritten Jahr wirklich ihre Anzahl an Picks runterbekommen, die Completion Percentage steigt. Zum Beispiel beim Josh Allen war es auch so. Weil dann einfach die Erfahrung langsam kommt und sie einfach so ein bisschen sicherer werden. Aber es ist trotzdem halt keine Garantie, dass er funktioniert. Und wir sind halt auch gerade jetzt im Super Bowl-Fenster. Und wir können es uns eigentlich nicht leisten, einen QB zu holen, der dann halt 2 Jahre irgendwie nur mittelmäßig spielt und wir dann erst wirklich sein Potenzial herausfinden. Sondern wir brauchen halt eigentlich irgendwie einen QB, der jetzt abliefern kann. Weil in 2-3 Jahren, wer weiß, wie es dann bei uns aussieht, wenn noch viele Spieler einen großen Vertrag bekommen. Deswegen ist meine These und auch die These zum Beispiel von dem Lars oder von dem Christian aus unserem Podcast-Team, dass wir, wenn wir einen QB draften, wenn überhaupt, ist halt einer der Top 3 ist, als entweder ein Trevor Lawrence, der natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich ist, und Justin Fields oder halt ein Zach Wilson, weil die drei halt dann irgendwo so, wo man sagen kann, die haben schon so ein bisschen NFL-Ready-Scheme gespielt, die sind auch vom Talent her gut genug, dass es wirklich funktionieren kann in den ersten 1-2 Saisons. Beim Trey Lawrence, der hat natürlich, Zach Wilson hat jetzt auch nicht so viel Erfahrung, aber das ist die Scheme im BYU, wo er gespielt hat, ist das relativ ähnlich zu dem 49er-Scheme und da kann es funktionieren. Aber zum Beispiel Trey Lance, er hat halt so seine Defizite mit seinem Arm, der nicht so wirklich akkurat ist und so weiter und so fort. Und das wäre dann halt eher so der Typ QB, wie auch Mac Jones zum Beispiel oder andere QBs, die man so um die erste, zweite Runde treffen kann, den halt vielleicht erstmal noch ein Jahr oder 2 hinter Jimmy Garoppolo sitzen als Backup, beziehungsweise als Learning QB, der dann halt nur Nummer QB Nummer 3 ist und zum Beispiel beim Spiel erstmal gar nicht aktiv ist, sondern halt nur Blue Shirt ist, würde man im College zum Beispiel sagen.
Ja, also um nochmal auf deine Frage von vorhin zu kommen, Mullins oder Bethard, also jetzt nur die letzte Saison zu nehmen, dann würde ich eher sagen Bessert als Mullins, weil ich fand, Bessert hat einen Sprung nach vorne gemacht im Gegensatz zu seinen beiden Jahren davor. Und Mullins hat doch teilweise sehr überhastet gewirkt und sehr ängstlich. Und ja, und auf die Frage wegen Rookie Quarterback, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so weit drin wie zum Beispiel Moritz, was College Quarterbacks angeht, weil ich bin da ziemlich straight. Ich gucke meine Fighting Irish und das war's. Und wenn ich jetzt hier sagen würde, Ian Book, würde Moritz mich, glaube ich, in der Luft zerreißen. Deswegen lasse ich das lieber.
Nö, ich will jetzt nicht in der Luft zerreißen, aber ich finde halt, Ian Book ist jetzt kein QB, der für uns sofort starten könnte, sondern ein QB, der du halt ein Jahr oder 2 hinter Jimmy Garoppolo aufbaust, der dann eventuell übernehmen kann. Aber ist auch so ein Ding, du kannst jetzt auch irgendwie. Ja, das kann sein, dass es zum Beispiel bei Aaron Rodgers funktioniert. Du draftest einen QB relativ früh, als erste, zweite, dritte Runde. Und es pusht dann den QB. Und du hast ihn halt noch ein paar Jahre und dann guckst du, ob du ihn übernimmst oder wie du dann das regelst. Aber du hast halt jemanden in der Not. Oder es kann komplett nach hinten losgehen. Du verlierst das Vertrauen in Jimmy Garoppolo, beziehungsweise das Jimmy Garoppolo und die Beziehung zu Jimmy Garoppolo wird schlechter. Und du hast auch so ein bisschen die Beziehung zum Team verloren, weil er halt wirklich ein Teamplayer ist und sehr, sehr gut anerkannt ist im Team. Deswegen ist es halt einfach keine leichte Entscheidung. Und sie muss halt wohl überlegt sein. Und wenn wir eine Top 3 QBs bekommen wollen, müssen wir halt auch hochtraden. Und dazu muss man eins gesagt sein, das wird auch nicht billig. Also wenn wir jetzt von 12 an zum Beispiel in die 2 oder in die 3 traden wollen, um halt eine Top 3 QBs zu bekommen, dann wird es auch mindestens 2 First Round Picks und einen Second Round Pick kosten. Wenn nicht sogar noch mehr. Und dann ist halt so für mich der Punkt erreicht, wo ich sagen würde, warum soll ich dafür jetzt so viel zahlen, welche im Anführungszeichen für nur etwas mehr auch unter Sean Watson bekommen. Der halt schon wirklich NFL-Erfahrung hat und bereits zu den Top 5 QBs der NFL zählt, wenn nicht sogar Top 3.
Ja, absolut. Ist alles einfach schwierig zu entscheiden. Und deswegen sagte ich anfangs schon, gehe ich einfach davon aus, dass wenn nicht ganz komische Geschichten noch passieren, dass Jimmy Woche 1 einfach von starten wird und wir vielleicht in Runde 2 oder 3 einen neuen Backup-Quarterback haben und der langsam aufgebaut wird, müssen wir einfach mal schauen.
Jetzt habe ich aber doch nochmal eine Frage an euch. Es stehen ja einige Gerüchte, also jetzt nicht direkt 49ers bezogen, aber stehen ja einige Gerüchte im Raum, dass es ja noch ein paar andere Quarterbacks gibt, die eventuell zum Trade angeboten werden. Mal von Watson abgesehen, den wir uns wahrscheinlich sowieso nicht leisten können. Zum Beispiel Tom Brady sagt schon, Aaron Rodgers, der sich wohl mit der Führung in Green Bay zerworfen hat. Derek Carr habe ich auch schon gelesen, dass Oakland sich von ihm trennen will. Und auch hier bei den Jets habe ich gelesen, dass Saleh überlegt, nicht mit Darnold zu arbeiten. Jetzt nur die Frage, wenn einer dieser Spieler auf den Markt kommen würde, würdet für einen dieser Spieler traden? Ja, nein?
Ja, definitiv. Also mach du zuerst.
Okay. Wenn Aaron Rodgers für die 49ers spielen würde, wäre es natürlich großartig. Aber ich glaube, der hat auch einen Cap-Hit nächste Saison von 40 Millionen. Ihr könnt mich gerne berichtigen, ich weiß es leider nicht genau. Und ich glaube nicht, dass wir das da irgendwie unterkriegen. Außer wir restrukturieren den Vertrag irgendwie nochmal um oder die Packers müssen da noch was mitbezahlen. Das wäre natürlich ein Highlight, wenn wir den nochmal ein, zwei Jahre bei uns haben, jetzt auch im Super Bowl-Fenster. Das wird aber, denke ich mal, nicht passieren. Und sonst glaube ich nicht, dass Derek Carr oder Sam Darnold da irgendwie ein Upgrade zu Garoppolo sein wird.
Und zwar genau, das Problem ist, dass das Ganze, diese Theorie mit Aaron Rodgers, die hat er schon selber dementiert, er will für die Packers weiterspielen, er will nur einen neuen Vertrag. Also die Gerüchte sind auch vom Tisch. Natürlich so eine 1% Chance oder so besteht natürlich immer, dass irgendwas passieren könnte. Aber das, da will ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Derek Carr wäre jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich ein Upgrade, der hat auch seine Pro und Contra, also den würde ich auch gar nicht gerne bei uns sehen, weil er jetzt einfach nicht wirklich viel besser als Garoppolo ist und beziehungsweise auch manchmal schlechter. Er ist halt so, vielleicht sogar auf demselben Level, aber mit ein bisschen mehr Peaks und ein bisschen mehr Lows, wenn man das so sagen kann. Und Sam Darnold, das ist eine schwierige Frage, wenn der Preis stimmt, zum Beispiel für einen Second-Round-Pick oder für einen Third-Round-Pick, gerne. Weil ich einfach persönlich glaube, dass er ziemlich viel Talent hat und es auch schon das eine oder andere Mal bei den Jets gezeigt hat, nur halt bei den Jets generell untergegangen ist, wie so viele andere Spieler auch. Grüße dabei an die Queen Gang Germany. aber wie gesagt, da muss halt der Preis stimmen. Und ich glaube, es wäre halt auch exakt für nächste Saison, also beziehungsweise für direkt für 2021 Saison kein wirkliches Upgrade, sondern eher so ein Long-Term-Ding. Deswegen bezweifle ich auch mal, dass da was passiert, außer es ist halt spottgünstig.
Also ich sag mal, Aaron Rodgers wäre ich auch dafür gewesen, wenn die nicht schon wieder dementiert worden wäre, weil ist halt ein ehemaliger 49ers-Fan, das hätte nicht nur vom Spielerischen eine Story dahinter. Sam Darnold sehe ich genauso wie du, dass er bei den Jets einfach untergegangen ist, aber mal sehen, vielleicht ändert sich das jetzt ja alles mit Saleh. Und Derek Carr, also dann behalte ich ehrlich gesagt lieber Jimmy als Derek. Aber das ist meine persönliche Meinung. Am Sonntag steht ja so ein komisches Spiel an, bei dem die 49ers nicht mitmachen. Was meint ihr denn? Wer wird da gewinnen? Wem drückt ihr persönlich die Daumen?
Also ich persönlich würde jetzt einfach mal den Buccaneers die Daumen drücken. Gerade weil ich natürlich noch so ein bisschen salty gegenüber den Chiefs bin, wegen letzter Saison, wegen dem Super Bowl. Aber natürlich auch, weil ich so ein bisschen die Chiefs, wir haben auch in der letzten Episode, glaube ich, schon drüber gesprochen, einfach ein bisschen overhype finde. Ich finde, Mahomes wird so ein bisschen zu gut dargestellt. Also er ist natürlich gut, er ist also sehr, sehr gut, er ist wahrscheinlich der Beste der NFL. Wird vielleicht auch in 20 Jahren als der Beste, der jemals gespielt hat, in die Geschichte eingehen. Aber er ist halt einfach kein Jesus, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und er hat halt auch sehr, sehr gutes Talent, Team um ihn herum und hat viel Talent in der Offense. Ich bin eigentlich auch kein großer Tom Brady-Fan, deswegen ist es für mich so ein bisschen wie Pest gegen Cholera. Aber man muss halt Tom Brady jetzt langsam mal anerkennen, dass er halt wirklich sehr, sehr gut ist. Dass er ist erst ja bei einem neuen Team, ist klar, auch mit viel Hilfe da, aber halt wieder in den Super Bowl gekommen ist und auch in seinem eigenen Stadion. Ich will eigentlich keinen von den beiden gewinnen sehen, aber ich würde es irgendwie den Buccaneers schon gönnen.
Ich kann das so unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast. Also mir geht's genauso. Also mein Traum Super Bowl ist es auch nicht. Also das war ganz klar. Und ja, wie du schon richtig sagst, wie die Chiefs da gehypt werden, das geht mir auch ganz schön auf den Sack, um das mal so einfach zu sagen. Und ich bin auch noch ein bisschen ja, verletzt vom letzten Jahr. Und ja, wenn ich mich da entscheiden müsste, klar drücke ich ja in Anführungszeichen auch den Bucks die Daumen. Und muss das aber auch neidlos anerkennen, was Brady da immer auf die eine stellt. Natürlich haben die jetzt viele Veteranen dazugeholt und alles auf das eine Jahr jetzt hier hinaus geplant, aber er war jahrelang oder Jahrzehnte schon bei den Patriots, geht jetzt ein Jahr zu den Bucks und führt die sofort in den Heim Super Bowl, was vorher auch noch keiner geschafft hat. Und da kann man echt nur den Hut ziehen vor ihnen.
Ich weiß, ihr werdet mich jetzt hassen, aber ich werde den Chiefs im Super Bowl den Daumen drücken, weil ich kann Tom Brady einfach noch weniger ab als die Chiefs. Aber das ist halt eine persönliche Sache. Ich kann neidlos anerkennen, was er erreicht hat, wobei ich finde diese GOAT-Diskussion immer übertrieben, weil du kannst zum Beispiel bei Joe Montana und Tom Brady, du kannst die Zeiten gar nicht miteinander vergleichen. Und ich glaube, Tom Brady und Joe Montana haben das beide schon gesagt. Du kannst keinen wirklichen GOAT betiteln, weil der eine hatte es leichter, weil es keine Free Agency gab. Der andere hat es leichter, weil die Regeln heutzutage eher offenslastig sind. Und von daher, ich mag die Person Tom Brady einfach nicht. Und deswegen bin ich im Super Bowl für die Chiefs. Aber zum Glück brauche ich mir das nicht ansehen, weil ich habe kein Freibekommen am Montag. Ja, dann sind wir auch schon fast am Ende. Dann möchte ich mich von meinen Gästen verabschieden, von Moritz
Danke, dass ich wieder dabei sein durfte.
und von Jan.
Ja, hat wie immer viel Spaß gemacht.
Ja, und ich möchte mich auch von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal und denkt dran, folgt uns, teilt die Folge und sucht uns bei Facebook, Instagram und Twitter unter @49ersEmpireGER. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter @49ersEmpireGER.